Mitarbeiter fortbilden anstatt neues Personal. Gerade wenn durch die Corona-Krise das Ringen um neue Talente zusätzlich erschwert wird, sollten Unternehmen Weiterbildungen in Betracht ziehen, um sich für die Herausforderungen der Digitalisierung zu wappnen. Im DUB Digital Business Talk redeten unsere Experten über die Möglichkeiten, Mitarbeiter aktiv in den Transformationsprozess eines Unternehmens zu involvieren.
Schönen guten Tag um 16 Uhr. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zum, ich muss selbst nachgucken, DUB Business Talk Nummer 93 mit einem sehr spannenden Thema. Bevor wir damit starten, wollte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Aaron Gottschalk. Ich bin leitender Redakteur beim DUB Unternehmermagazin, schreibe viel über Finanzen und Wirtschaft und habe mich so ein bisschen in dieses Thema, nennen wir es mal, reingerobbt. Und dieses Thema, das formiert unter dem Schlagwort jetzt mehr lernen, dank Re- und Upskilling die Krise meistern. Ein Thema, über das ich wahrscheinlich nicht eine Stunde sinnvoll würde reden können. Deswegen haben wir 4 Menschen mit großem Maß an Expertise eingeladen. Da ist einmal Herr Aaron Overmeier. Vielleicht einfach mal, ja, super. Dann Dalia Daas, habe ich auch schon gesehen. Hallo. Philipp Leipold. Und Sven Hennige. Genau. Erstmal von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen. Ich sagte es ja schon, das Thema ist nicht ganz das Klassische, worüber ich sonst so schreibe. Ich habe Ihnen das so ferner ein bisschen, wie man das so macht, mich vorbereitet und bin eigentlich, tja, was soll ich sagen, über 2 Zitate und 1 Zahl gestolpert. Die würde ich gerne erstmal in die Runde geben, so als leichte Anmoderation. Die Zahl ist die 74%. Die Zahl stammt aus dem PwC-Report Talent Trends 2020, Upskilling, Building Confidence in an Uncertain World, kurz vor Eintreten der Corona-Krise. Und da sagten 74% der CEOs weltweit, wir haben Angst, dass wir nicht die notwendigen Talente in unseren Reihen haben. Und warum ist das so? Weil zum einen diese Talente wichtig sind für das Betriebsklima, aber auch für die Produktivität. Bleiben wir mal bei diesen 74%, aber halten wir mal im Hinterkopf. 2 Zitate noch. Einmal würde ich gerne jemanden, lassen Sie mich mal schauen. Genau. Du bist nie zu alt, um dir ein neues Ziel zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen. Klingt ein bisschen versponnen, es passt auch zum Fantasy-Autor C.S. Lewis. Trotzdem ist da, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz dabei. Und wem es zu versponnen, zu Fantasy-lastig ist, gleich ein weiteres von Jonathan Rudin, der ist Principal Researcher bei Microsoft. Der hat sinngemäß gesagt, die Menschen werden die neuen Jobs, die Jobs der Zukunft kreieren, nicht einfach für sie lernen. Und Technologie ist dabei ganz zentral. Es wird ohne Zweifel eine große Rolle in den kommenden Jahren spielen. Wenn ich das mal so als Journalist etwas vereinfacht zuspitzen darf, Reskilling, Upskilling, ich nenne es mal etwas flapsig, die Fortbildung, die permanente Fortbildung. Jeder kann es, jeder sollte es, will es jeder? Und damit würde ich schon mal so die Diskussion eröffnen. Das heißt meistens, jeder der Diskussionsteilnehmer kriegt so 3 bis 5 Minuten, um A, sich selbst und sein Unternehmen vorzustellen und B, vielleicht schon mal seine Sicht der Dinge darzulegen. Herr Overmeier, Sie stehen bei mir ganz oben auf der Liste, wenn Sie einfach mal die ersten 5 Minuten nutzen mögen.
Aber sehr, sehr gerne. Mit Doppel-A bin ich auch in jedem Telefonbuch immer ganz weit vorne. Ich krieg teilweise sehr komische Anrufe oder Mailbox-Ansagen. Genau, aber lassen Sie mich mal loslegen. Aaron Overmeier, mein Name. Ich bin glücklicher Ehemann und glücklicher Vater von 3 Kindern und darf seit April diesen Jahres CEO von der Int Academy sein. Bin einer der 3 Gründer. Und zur Int Academy. Int Academy ist ein Joint Venture aus von Mantro, einem Company Builder aus München, und Phoenix Contact. Und Int Academy hat angefangen mit einem Gespräch mit einem Unternehmer aus dem Schwarzwald, von einem mittelständischen Unternehmen, der gesagt hat, hören Sie zu, wir nehmen jeden, der bei 3 nicht auf dem Baum ist. Und wenn der als Kind mal mit einem Elektrobaukasten gespielt hat, dann reicht uns das. Und da hat uns dieses Thema Fachkräftemangel wirklich wirklich in Brand gesetzt und wir haben gesagt, gut, dann lass uns doch mal schauen, was brauchen denn oder wonach suchen denn Unternehmen. Und vielleicht vorneweg, wir haben den Fokus gelegt jetzt auf produzierendes Gewerbe in Deutschland und auf technische Know-how-Vermittlung. Jetzt weniger die Soft Skills, da gibt's richtig, richtig gute Sachen für. aber eben diese Produkte aus produzierenden Gewerbe. Und sind dann an Unternehmen dran, auf Messen gefahren und haben tatsächlich einfach die Mitarbeiter mal befragt, was sie denn interessant fänden. Und dabei hat sich für uns rauskristallisiert, dass es oft den Wunsch gab nach einer zentralen Plattform, wo sie anbieterübergreifend Inhalte finden und dass der Wunsch nach mehr digitalen Inhalten da ist. Rein digital nicht. Wir in unserer grenzenlosen Naivität dachten am Anfang, wir machen alles digital, aber die Präsenzschulungen haben schon eine absolute Berechtigung, auch in der Industrie und sind auch sehr gewünscht, deswegen Blended Learning Ansatz. Und haben dann eben uns aufgemacht, letztendlich, wenn Sie so wollen, das Ziel oder die Vision von Intercademy ist es, eine Branchenlösung zu schaffen, eine Industrielösung, an der wir alle einladen, auf der Plattform mitzumachen. Also sowohl Unternehmen, die eigene Weiterbildungsinhalte haben und in bestimmten Bereichen Expertise, als auch Weiterbildungsinstitute oder Dienstleister. Und zudem hat unser Prototyp, mit dem wir erst seit Juli live sind, dafür gesorgt, dass wir in das Thema Reskilling ganz aktuell reingekommen sind, indem Unternehmen uns angesprochen haben, die gesagt, wir haben 800 Mitarbeiter, die werden wir umschulen müssen, weil die in 3 Jahren nicht mehr den Job machen, den sie heute machen. Wie können wir das denn gestalten und wie kann digital dort auch einen Weg aussehen? Und da haben wir uns, da sind wir jetzt gerade voll drin, deswegen bin ich absolut begeistert für das Thema. Und ich glaube, so für den Anfang mal, was sich aus Gesprächen rauskristallisiert hat, sind fünf Bausteine, die wir jetzt aufgenommen haben, die elementar wichtig sind, nämlich zum einen das Thema Reskilling bringt eine große Verunsicherung mit sich. Wie sieht mein Job denn eigentlich morgen aus? Das heißt, was Mitarbeiter da, glaube ich, vor allem brauchen, ist Sicherheit von ihren Vorgesetzten, auch von den Arbeitgebern. Dein Job
ist gar nicht geben. Entschuldigung, wenn ich kurz nachfragen darf. Das ist nicht unbedingt nur ein technologisches Thema oder ein abstraktes Thema, sondern ein ganz konkretes Kommunikationsthema innerhalb von Unternehmen.
Absolut. Also ich meine, es geht am Ende wirklich um die Menschen und um den Mitarbeiter selbst, der natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit lebt. Und was sich für uns rauskristallisiert hat, ist wirklich eine Sicherheit, tatsächlich Kommunikationsthema. Wir sind daran interessiert als Unternehmen, dass du als Mitarbeiter uns erhalten bleibst, auch wenn du in Zukunft in einer anderen Funktion tätig sein wirst. Eine Art von Klarheit zu sagen, wir haben etwas, du hast heute diese und diese Fähigkeit, das sind ja teilweise hoch ausgebildete Leute und dahin entwickeln wir das Ganze. Dann ein klarer Weg oder ein klares Ziel und ein klarer Weg und am Ende einen Begleiter. Also keiner möchte den Prozess alleine gehen und irgendwie im Universum schwimmen und sagen, so, ich weiß gar nicht, wohin gehe ich jetzt eigentlich.
Ja.
Und klar, jetzt als frühphasiges Unternehmen, das wir sind, muten wir uns nicht zu, das alles auf einmal abdecken zu können, aber bei bestimmten Bereichen zu helfen. Eben zum einen zu sagen, wer sind eigentlich die Ansprechpartner im Unternehmen? Bei uns hat sich herausgestellt, es ist nicht nur zentral die Personalentwicklung, sondern beispielsweise auch Business Development und tatsächlich die Facharbeiter, Konstrukteure, Ingenieure selbst, die natürlich am Ende die Lerninhalte auch rezipieren.
Ja.
Und von daher versuchen wir, diese fünf Punkte auch als Eckpfeiler zu nehmen, um zu sagen, wie können wir letztendlich eine Art Partner vielleicht sein für Unternehmen, um diesen ganzen Prozess mitzubegleiten und dann, glaube ich, einfach loszugehen. Also
Begleiter, Partner auf seinem Weg, das ist vielleicht ein schönes Stichwort oder auch nicht. Frau Daas, Ihre 4, 5 Minuten, was meinen Sie?
Vielleicht einmal zur Vorstellung, ne? Dalia Daas, Gründerin und Geschäftsführerin von Neue Fische, School and Pool for Digital Talent. Der Name ist sozusagen auch Programm. Zum einen bilden wir tatsächlich motivierte, teamfähige, kommunikationsstarke Individualisten zu Handwerkern des digitalen Zeitalters aus, so wie ich das immer gerne sage. Und darum geht es eben auch. Wir sind sehr nah dran am Arbeitsmarkt, verstehen uns auch als Partner für den Arbeitsmarkt. Von daher mochte ich Ihre Einleitung sehr gerne. Bilden sozusagen sowohl Menschen aus, die dann von Unternehmen in Anstellung genommen werden können, in Festanstellung. Da arbeiten wir mit verschiedenen Unternehmen zusammen. Und weil das eben so gut funktioniert, diese Quereinstellung, in bei uns tatsächlich auch nur 3 Monaten handwerklich so fit zu machen, dass sie einen echten Mehrwert fürs Unternehmen bringen können, treten jetzt immer mehr Unternehmen an uns heran und fragen eben auch gezielt nach Angeboten für ihre existierenden Mitarbeiter. Denn das Thema Reskilling ist tatsächlich auch in unserer Wahrnehmung eins, was in der Aufmerksamkeit sozusagen steigt und eben bewusst auch Reskilling und nicht nur Upskilling. Vielleicht für mich zur Begrifflichkeit einfach so, wie ich das für mich definiere, Upskilling ist auf etwas obendrauf satteln, was ich eigentlich schon kann. Mhm. Also eine klassische Fortbildung eigentlich in meinem Verständnis oder in unserem Verständnis. Und das Reskilling ist eben das Abbiegen. Das Abbiegen in einen neuen Karrierepfad letzten Endes auch. Und wie gesagt, ich bin eigentlich sehr begeistert darüber, dass das, was bisher quasi nur Individualisten bei uns nachgefragt haben, jetzt auch stärker in das Bewusstsein der Unternehmen rückt. Und wir damit unser Produktportfolio letzten Endes auch ausweiten können.
Kurze Nachfrage, wenn Re- und Upskilling jetzt so nötig ist, sinnvoll ist, wurde das vorher in Deutschland so ein bisschen nonchalant verschlafen, nicht so wichtig gewertet, wie es vielleicht hätte sein sollen?
Na, ich glaube, wir haben in Deutschland im Vergleich zu den USA nochmal eine andere Situation. Ich habe mich ja im Vorfeld der eigenen Gründung auch sehr stark mit dem amerikanischen Markt auseinandergesetzt. Und da ist, glaube ich, das Thema Abbiegen auf neue Karrierepfade einfach gelebter und gelernter und dementsprechend auch etablierter. Man sieht auch weniger Augenbrauen, die hochgehen, irgendwie, wenn man sagt, ich war vorher dies und mache vorher das. Da fragt eigentlich keiner großartig mehr nach. Und ich glaube, an der Stelle haben wir natürlich einen Nachteil an der Stelle in der deutschen Kultur des Lebens und des Arbeitens. Wir sind gewohnt, aus langer Tradition heraus sehr lange in dem einen Beruf zu verharren. Und das funktionierte ja auch ganz lange sehr, sehr gut. Wir haben starke Gewerkschaften darum, die eben ja auch ihre Rolle spielen in dem Thema Abbiegen und was Neues machen. Ne? Wer will das denn eigentlich und welche Fürs und wie das gibt's dafür? Von daher würde ich schon auch sagen, dass es lange für uns in der Gesellschaft vielleicht nicht so notwendig erachtet wurde. Und jetzt im Zuge der stärkeren Technologisierung und der Automatisierung einfach näher ja auf den Radar rückt. Was wir in Deutschland unternehmensseitig aus meiner Sicht versäumt haben, ist Mitarbeitern einfach auch genügend Freiraum zu geben und auch genügend Zeit für solche Upskilling-Programme. Denn da spreche ich hoffentlich auch für alle anderen hier in der Runde. Upskilling findet aus meiner Sicht nicht in 2-Tages-Seminaren statt. Da braucht man mehr Zeit, da braucht man das richtige Programm. Und die Zeit und den Freiraum muss einem das Unternehmen aus meiner Sicht auch stellen.
Abbiegen in neue Karrierepfade, ein schönes Stichwort. Herr Leipold, wenn Sie sich vorstellen mögen, ein bisschen Ihren Ansatz skizzieren mögen.
Ja, na, sehr gerne. Tatsächlich wir kommen aus der Welt der Quereinsteiger. Also wir sind ein schwedisches Unternehmen ursprünglich und ich durfte dann die deutsche Dependance 2017 gründen und jetzt weiter auf- und ausbauen. Von der Ausbildung her bin ich Psychologe mit Schwerpunkt Lernen, von daher schon von Anfang an eigentlich bei dem Thema dabei. Ja. Und auch haben wir auch die Kollegen von den Neuen Fischen angefangen, eben Quereinsteiger auszubilden, als Möglichkeit, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Und jetzt, so die letzten Monate, kam dieses Thema immer mehr hoch, dass Unternehmen auf uns zugegangen sind und gesagt haben, okay, wir brauchen keine neuen Arbeitnehmer mehr aus dem Markt, sondern wir wollen unsere Talente halten. Wir wollen an die internen Potenziale glauben, die aber letztendlich aufschlauen. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass wir nochmal erstmal über die Nomenklatur gesprochen haben, weil Up- and Reskilling über allem schwebte dieses Thema Lernen. Von daher war ich jetzt bei Ihrer Statistik eher negativ überrascht, dass es nicht nur 90% der Unternehmen sagen, dass sie ein Thema haben, dauerhaft die Talente zu binden. Und auch diese anderen Aussagen, dass Lernen ja was ganz Ureigenes ist. Und da bin ich auch bei dir, Aaron. Es ist so ein Stück weit, jede PE-Maßnahme ist auch eine Change-Thematik, die da mit reingeht. Wie bitte?
PE, Sie sagen ja PE.
Personalentwicklung, Verzeihung. Also jede Weiterbildung, Fortbildung hat immer auch eine Veränderung, sowohl im Individuum, aber eben auch im Organisationskontext zur Folge. Und ich glaube tatsächlich, es gibt wenig Grundmotive, Grundtreiber, die dominanter sind als Lernen. Ich glaube, wir verlernen das Lernen und nehmen das zunehmend so im Laufe des Lebens als nicht mehr gegeben hin. Deswegen, ohne da jetzt zu schwarz zu malen, ich glaube, wir haben sehr, sehr gute grundsätzliche Bildungswege, Aber deswegen gibt es eben so Anbieter, wie jetzt wir vier Vertreter eben auch heute da sind, unter anderem, um eben das Ganze individualisierter dann eben auch zu betrachten. Und gerade dieses Thema Bildungsgerechtigkeit, was uns ja am Herzen liegt und, glaube ich, den neuen Fischen ebenso, dass wir tatsächlich auch Leuten die Möglichkeit geben, die vielleicht vermeintlich mal nicht den perfekten Weg eingeschlagen haben und dann aber irgendwann im Laufe der Zeit auch merken, da ist noch so viel Potenzial in mir drin, ja. Jetzt lass uns doch nochmal neu auf die Reise gehen.
Neu auf die Reise gehen, auch das ist ein schönes Stichwort. Herr Hennige, mögen Sie sich kurz vorstellen, ein bisschen was von Ihrer Reise erzählen?
Sehr gerne. Also erst nochmal vielen Dank für die Einladung und in die Runde. Mein Name ist Sven Hennig. Ich bin seit 22 Jahren für das Europageschäft des Robert Half Konzerns verantwortlich. Und wir haben natürlich, für uns ist das Thema Upskilling und auch Reskilling natürlich ganz, ganz vorne dabei auf der Prioritätenliste. Und umso besser finde ich es jetzt vielleicht den einen oder anderen künftigen Kooperationspartner heute hier im Call schon kennenzulernen. Weil eins ist bei uns ganz, ganz deutlich geworden, speziell die letzten 6-7 Monate durch die Corona-Krise. Wir haben da ein paar tausend Projektmitarbeiter, die wir in unterschiedlichsten Finanz- und auch IT-Projekten an Kundenunternehmen verleihen und vermitteln. Und was wir extrem festgestellt haben die letzten Monate ist, dass Unternehmen jetzt diese Phase genutzt haben, um ihren Talentpool zu erneuern. Und da bleiben zum einen natürlich der ein oder andere auf der Strecke. Und für viele gibt es natürlich wiederum eine neue Chance, auch einen besseren oder vielleicht einen zukunftsgerechteren Arbeitsplatz zu finden. Die große Herausforderung, die ich sehe, ist, dass speziell der ganze KMU-Bereich, ich sage mal, wenn wir über die Großunternehmen sprechen, die sind vorbereitet, die haben ihre eigenen Teams, die haben ihre Dienstleister. Aber der ganze KMU-Bereich, der ist hier etwas wirklich hinten dran in der ganzen Entwicklung. Und wir haben das da fest. Ich meine, wir allein als Konzern, wir haben 19.000 Mitarbeiter über Nacht ins Homeoffice geschickt. Jetzt sind wir ein Milliardenkonzern, wir haben die Budgets, wir haben die technologische Voraussetzung gehabt. Das hat alles sehr, sehr reibungslos funktioniert. Aber viele unserer Kundenunternehmen, wissen ja viel auch im KMU-Bereich unterwegs, sie sind über Nacht vor Riesenprobleme gestellt gewesen. Kommunikation hat nicht mehr stattgefunden. Und wir haben da sehr, sehr viele Aufträge gehabt, um die überhaupt mal Technologie oder digital ready zu machen.
Ja.
Und die Frage ist natürlich jetzt, ich meine, wir sind immer noch in Covid, das wird mit Sicherheit noch ein Weilchen dauern. Wir werden nicht mehr zurückgehen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Auch die Art und Weise zu arbeiten, Arbeitsmodelle, flexible Arbeitsmodelle, hybride Arbeitsmodelle werden in Zukunft wahrscheinlich der Normalfall sein. Und die Frage ist halt, sind Budgets da? Und vor allen Dingen ist intern das Know-how da, um diese überhaupt umstellen zu können? Und da sind natürlich meine Partner, die jetzt hier in dem Panel mit drin sind, wahrscheinlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil da ist ein ganz, ganz großer Bedarf, um die Unternehmen entsprechend zu unterstützen, zu leiten. Denn eins ist auch ganz, ganz klar geworden. Der Mitarbeiter, der es jetzt gewohnt ist, 6-7 Monate durch die Situation flexibel arbeiten zu müssen und zu dürfen und zu können, der wird nicht mehr 40 Stunden lang im Büro gehen.
Das ist, glaube ich, ein schönes Stichwort. Dürfen, können, wollen. Ne? Also
genau. Und das ist die Frage, wie bin ich als Unternehmen ready? Weil wenn ich es nicht anbiete, bin ich als Arbeitgeber in Zukunft auch nicht mehr attraktiv.
Ja, interessanterweise kam das ja auch aus dieser Studie von BCG raus, dass diese Flexibilität eben doch auch gefragt ist, um Mitarbeiter an sich zu binden und möglichst auch die, die wirklich etwas leisten können.
Also ich gebe Ihnen mal vielleicht noch zum Abschluss eine kurze Zahl von unseren eigenen Mitarbeitern. Und es ist global über alle Kontinente hinweg. Und da war es so, dass man sagen kann, vor Covid, also vor dem 19. März, waren 95% 5 Tage lang 8 Stunden im Office.
Ja.
Heute ist es so, wir machen intern jede Woche neue Surveys und Umfragen. Über 50% der Mitarbeiter sind bereit, maximal 1 bis 2 Tage in der Woche ins Büro zu fahren. Da gibt es so einen Bodensatz von 10 bis 15%, die sagen, nee, ich bin 5 Tage im Office, zu Hause kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Und dann gibt es aber auch nochmal 20-30%, die sagen, ich bin überhaupt nicht mehr ins Office. Und da muss sich das Unternehmen von morgen drauf einstellen, ob ich es will oder nicht.
Ja, also ob ich es will oder nicht, das ist ein ganz schönes Stichwort. Starten wir mal gleich in die Diskussion. Ich habe eine Studie von BCG Henderson gesehen, Europa, ich glaube sogar weltweit, schaute, wo steht Deutschland da eigentlich? Und der Befund war eher so, ein bisschen weiterbildungsfaul sind wir Deutschen schon. Also würde ich mal interessieren, von jedem von Ihnen eine kurze Einstellung. Gehen Sie da d'accord oder ist das viel zu düster gemalt? Also Herr Obermeier, mögen Sie...
Gerne. Vielleicht noch eine kurze Ergänzung dazu. Es gibt ja auch Mitarbeiter, wir gucken ja durch die Industriebrille, die einfach gar nicht können. Also Homeoffice ist da jetzt nicht das klassische Mittel, wo es einfach geht. Ne? In produzierenden Gewerbe, ja. In der Werkshalle kurz Homeoffice machen natürlich gar nicht so einfach ist. Ich persönlich glaube, ich habe das gelesen und ich glaube persönlich nicht, dass wir weiterbildungsfaul sind. Ja. Meine persönliche Meinung ist, dass eventuell einfach nicht die richtige Zugänglichkeit zu Weiterbildung auch ist. Also wie gesagt, immer bei uns durch die Industriebrille geschaut, ist es teilweise so, dass Mitarbeiter eben noch nicht mal Zugang haben zu digitalen Lerninhalten, also nicht mal die Möglichkeit haben, weil sie kein Tablet zur Verfügung haben, keinen eigenen PC oder kein Unternehmenshandy und natürlich auf ihrem Privattelefon während der Arbeitszeit keine Weiterbildung oder keine Lernmaßnahmen machen wollen. Also da sehe ich schon mal eine erste Schwierigkeit. Aber ich finde gerade so, wenn man jetzt... wir sind eine B2B-Plattform, also wir richten uns an andere Unternehmen. Aber wenn man anschaut, ob Plattformen wie Udemy oder Udacity, ich glaube, dass schon ein großer Hunger nach Weiterbildung ist und vielleicht einfach viele Leute auch noch herausfinden müssen und wollen, was ist denn eigentlich die Art und Weise, wie es für mich funktioniert, wie ich weiterkomme und was ist der richtige, wir waren es vorher beim Stichwort Partner, ja. Den ich vielleicht wähle, um dann dorthin zu kommen, wo ich hin will. Und was sich ja immer mehr auch entwickelt, ist dieses, ich brauche den richtigen Lerninhalt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und das natürlich...
Im richtigen Format noch.
Ne? Am besten noch im richtigen Format. Ganz genau.
Ja, ich glaube, das ist ja auch, Aaron, bin ich absolut bei dir. Tatsächlich dieses mehr modulbasierte Denken und nicht im Sinne von, es gibt diese Ausbildungsgänge, die relativ starr sind. Es muss auch zur Lebenssituation passen. Und auch danke dir, dass du mal gesagt hast, auch diese Homeoffice-Diskussionen, ein ganz großer Prozentsatz hat einfach auch nicht die Möglichkeit, Homeoffice umzusetzen. Und ich finde, das vergisst man oft. Und gerade das sind mit die essentiellsten Berufe, die aber einfach rein vom Job her diese Möglichkeit überhaupt nicht erst haben. Und ich muss auf der anderen Seite schon auch sagen, ich habe damals noch im Studium gegen die Studiengebühren demonstriert. Und das ist schon eine Sache, denke ich, auf die wir stolz sein können, dass wir da grundsätzlich erstmal diesen Zugang für alle haben. Aber der beste Prädiktor für den späteren beruflichen Erfolg in Deutschland ist immer noch die Herkunft der Eltern. Und das ist eigentlich unerhört. Und ich glaube, da muss man sehr früh schon auch anders ansetzen. Und da jetzt eine Anekdote, weil wir ursprünglich aus Skandinavien sind. Wir in Deutschland haben immer noch so ein bisschen, als wir AV Academy implementiert und vorgestellt haben, so mit dem Konzept Schule so ein bisschen gehadert. Weil wir gesagt haben, hey, wir in Deutschland, wenn wir Schule hören, denken wir an Stillsitzen und Frontbeschallung. Und das haben die Kollegen aus Finnland, Schweden und Norwegen nicht verstanden, weil die halt ein anderes Bildungssystem haben. Und ich glaube schon, dass wir sehr viel früher, interaktiver, auch individuell zentrierter denken müssen. Aber dass wir jetzt irgendwie bildungsfaul wären, da spricht allein auch die Historie unbedingt dagegen.
Ja, vielleicht von mir noch ein Kommentar dazu, wenn es passt. Weil wir haben festgestellt, und das war immer so meine größte Angst, was Flexibilisierung der Arbeitszeit angeht, wir sind ja wirklich auch ein vertriebslastiges Unternehmen und haben gerne immer alle unter Kontrolle und in einem Raum und unter Supervision. Ich kann Ihnen sagen, dass die Produktivität der Mitarbeiter um 20% zugenommen hat.
20%
zugenommen. Das heißt, diese ganzen unproduktiven Zeiten, die man durchs Pendeln teilweise hat, die man durch Lehrzeiten auch in dem Office hat, zu Hause fokussiert man auf die eher auf die Arbeit, wenn man das kann, wenn man gewisse Working Windows für sich eingerichtet hat und ist in dieser Zeit auch produktiver. Das einzigste, das einzigste Thema, was man lösen muss in so einer hybriden Situation ist, wie behalte ich mir die Kultur bei? Wenn man nicht mehr zusammen jeden Tag irgendwo an so einer Gemeinsamkeit arbeitet, an so einem gemeinsamen, an so einer Community, sondern eher verstreut vom Homeoffice aus das macht. Und das wird noch eine große Herausforderung gebietet werden.
Ja.
Wie man sich diese Firmenkultur letztlich erhält oder vielleicht entsprechend weitergeht.
Auch das, von Ihnen würde ich auch noch gerne mal hören. Teilen Sie den Befund, Deutsche so ein bisschen lernskeptisch, um es mal vorsichtig und höflich auszudrücken, oder vielleicht doch nicht?
Also ich glaube, das ist eine Frage des Outcomes letzten Endes auch. Wohin soll die Weiterbildung mich denn bringen? Und solange das unklar ist und vielleicht auch vom Arbeitgeber nur mäßig transparent gemacht wird, wo führt einen dieses Lernen hin? Dann ist Lernen ja so ein bisschen Selbstzweck, wenig motivierend und dadurch vielleicht auch nicht die lässt sozusagen nicht die Notwendigkeit erkennen, auch für den Arbeitnehmer, sich ernsthaft weiterzubilden. Wenn klar wäre, wo geht denn meine Reise hin, wenn ich Programm XY mache und auch dieses Programm die Voraussetzungen erfüllt, dass es eben den Umstieg zum Beispiel in eine andere Abteilung und so weiter tatsächlich möglich macht, dann glaube ich, würde sich an der hier jetzt zumindest zahlenmäßig auftauchenden Lethargie was ändern. Kann ich denn mit den Programmen abbiegen und welche Perspektive erschließe ich mir denn danach, ne? Wenn wir jetzt, wenn ich an meine, ich habe ja auch mal in Corporates gearbeitet, wenn ich da an die Weiterbildungskataloge denke, die es da so gibt, ne, die kennen wir ja auch alle, die sind jetzt nicht besonders einladend und natürlich kann ich da meine Skills vielleicht ein bisschen verbessern und nochmal einen Excel-Kurs machen, aber so richtig nach vorne bringt der nicht, mich auch nicht. Und wenn ich mich dann noch weiter zurück erinnere, richtig unterhaltsam und didaktisch auch irgendwie anders aufbereitet als das, was Philipp zum Beispiel gerade beschrieben hat, was wir aus der alten Schule kennen, Frontalunterricht mit irgendwie die ganze Zeit lang zuhören, gar nichts machen, dann ist das auch wenig einladend. Warum soll ich dann damit meine Zeit verbringen, wenn es weder Spaß macht, noch irgendwie einen klaren Pfad in irgendeine Richtung gibt? Ja. Dann mache ich es vielleicht nicht. Und wenn es auch nicht so konsequent abgefragt wird, dann merkt es ja vielleicht auch keiner.
Genau. Und also mache ich so weiter wie bisher.
Genau, mache ich einfach so weiter. Das wäre so meine Einstellung dazu. Deswegen haben wir im Übrigen auch ja sehr stark an der Didaktik gearbeitet. Ich finde auch, ne, es wird ja viel von digitaler Bildungsrevolution gesprochen. Ich persönlich finde, die digitale Bildungsrevolution braucht erstmal eine didaktische Revolution und weniger die technologische. Eine ihrer Fragen war ja auch mal nach, welche neuen Technologien, Augmented Reality etc. Spielen denn da so eine Rolle? Die würde ich erstmal im Hintergrund lassen. Ich glaube einfach, die didaktische Revolution steht am Anfang der digitalen Bildungsrevolution und dann letzten Endes die Technologie, so wie sie für den Beruf oder für diesen neuen Karriereweg dann erforderlich ist. Ja, wir sind da sehr stark handwerklich, wir nutzen die Tools, weil man sie aber in den Berufen, die wir ausbilden, und da haben wir ja quasi auch nur vier sehr, sehr scharf abgegrenzte Profile, da braucht man die. Ansonsten verzichten wir auf alles an Technologie, was nicht wirklich nötig ist und sind da dann doch vergleichsweise oldschool, auch jetzt im hybriden Unterricht. Wir arbeiten so wie jetzt hier auch mit Zoom, aber beschränken uns auf das, was wir gerade auch tun. Wir nutzen Zoom, um miteinander zu sprechen und uns dabei auch noch zu sehen. Viel mehr ist es dann auch nicht.
Trotzdem ist ein schönes Stichwort, didaktische Revolution. Sieht die überall in allen Unternehmen gleich aus oder muss da jedes Unternehmen oder vielleicht jeder Wirtschaftssektor seinen Weg finden, zusammen mit Partnern möglicherweise?
Da will jetzt kein anderer weitermachen, da mache ich einfach nochmal weiter. Genau, aus meiner Sicht hat das weniger mit dem Unternehmen zu tun, sondern mit dem Feld, wohin die Reise gehen soll. Und da sind wir wieder bei dem Student Outcome. Wo ist das Ziel dieses Profils, was ich vielleicht auf die Reskilling-Reise von A nach B schicke? Wo soll der hin? Und was an Technologie wird dort gebraucht? Und diese Form der Technologie sollte dann auch so intensiv wie möglich Bestandteil einer solchen Weiterbildung sein. Und alles, was da irgendwie nicht zuträglich ist oder nicht mindestens den Unterhaltungswert erhöht, Stichwort Gamification, kann man dann aus meiner Sicht auch eben rauslassen, um sich doch wieder auf das Wesentliche, nämlich die Bildungsinhalte und sozusagen das handwerkliche Befähigen dieser Menschen, irgendwas anderes zu tun, dann auch möglich zu machen.
Herr Obermeier, Sie sprachen es auch schon an, glaube ich, diesen Mix aus On- und Offline, sage ich mal so etwas flapsig. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Haben die Unternehmen so per se schon eine gewisse Idee, wie sie das richtig hinkriegen? Oder läuft das manchmal noch so, wo sie sagen, ach je?
Ja, es gibt schon Ideen, aber es ist schon sehr viel ist noch klassisch so. Also zumindest ist unser Eindruck davon. Also was ja jetzt auch während dieser letzten Monate passiert ist, dass deswegen finde ich das spannend, dass Sie die didaktische Revolution ansprechen. Was passiert ist, ist im Prinzip sind die Präsenzseminare ja einfach nur 1:1 online gewandert.
Genau.
Das heißt, im Prinzip habe ich ein Präsenzseminar, habe ich vorher einen Tag für gebraucht. Für den brauche ich jetzt auch einen Tag, nur es findet eben über Zoom statt oder online. Und ich glaube, man muss verstehen, dass diese hybriden Formate durchaus unterschiedlich funktionieren und dass digital und offline, wenn man sich tatsächlich trifft und im Austausch steht, dass da einfach unterschiedliche Dinge. Das heißt, was wir machen zum Beispiel, wir nehmen ein Präsenzseminar und bauen das didaktisch um auf einen digitalen Lerninhalt, weil es einfach, da gibt es Teile, die sind nicht relevant, gibt es Teile, die sind nicht notwendig, die versteht man vielleicht auch gar nicht, wenn man sich jetzt zeit- und ortsunabhängig das Ganze anschaut. Und kann dann etwas lernen. Und ich glaube, wo eine große Chance ist, ist eben halt der Austausch, der doch heute noch viel offline stattfindet. Das ist ja auch, wenn wir Leute befragt haben, warum Präsenzseminare für die so wichtig sind, haben sie gesagt, ja, gar nicht mal wegen des Inhaltes, sondern wegen des informellen Austauschs, der am Rande stattfindet. Ich kann mich mit anderen Experten unterhalten. Und ich finde, da ist jetzt gerade sowas wie Zoom, auch in den jetzigen Zeiten, eine Riesenchance, wo man sich weiter unterhalten kann, Fragen stellen kann. Es gibt Formate, wo ich jetzt einen Teil des Weges mache ich quasi digital und schaue mir Videos dazu an oder mache bestimmte Web-based Trainings, andere Dinge und kann mich danach aber in der Community treffen, um vielleicht nochmal mich auszutauschen, zu unterhalten und ganz wichtig auch Fragen zu stellen. Wie wende ich denn das jetzt? Und das ist der letzte Punkt. Also ich glaube, am Ende geht es immer um die Anwendung. Deswegen, Frau Daas, fand ich das auch genau richtig, was Sie sagen. Ich glaube, man muss Mitarbeiter abholen, dort, wo sie sind, gucken, was für Fähigkeiten habe ich, wo will ich mich hinentwickeln und letztendlich, was bringt mir das Ganze?
Herr Leipold, vielleicht die psychologische Frage vom Lernkonzepten. Fangen wir vom Lernpsychologischen. Ist das vielleicht sogar einfacher, wenn man so eine Mischung hat aus Off und Online, statt nur auf ein Tool zu setzen, nur das eine oder das andere, einfach weil es eine buntere Durchmischung gewährleistet?
Also eine Mischung ist grundsätzlich nie schlecht, ob das jetzt Richtung Diversity geht oder in andere Thematiken mit rein. Aber ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen der Fallstrick hier, dass man halt versucht, immer die eine perfekte Lösung zu finden. Und ich glaube, deswegen ist es auch gerade so eine fantastische Chance, dass wir jetzt endlich und wahrscheinlich erstmals die Tools haben, um Lernen auch zeit- und ortsunabhängig durchzuführen. Mhm. Und um wirklich weggehen von der Kohorte und zu sagen, okay, in diesem Bachelorstudiengang sind diese Lernziele zu erreichen, hin zu, was brauche ich denn? Was bin ich für ein Lerntyp? Ja. Was ist meine persönliche Learning Journey in Anführungszeichen? Wo will ich hin? Und tatsächlich war es noch nie so leicht, aber auch auf der anderen Seite so komplex, da den eigenen Weg zu finden. Und da muss ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil es gibt tatsächlich Thematiken, und das merke ich in meiner Tätigkeit auch als Dozent an der Hochschule, es gibt Thematiken, da kann man wunderbar eine Vorlesung machen, beziehungsweise Selbststudium, dass die Leute sich erstmal Grundlagen zum Beispiel aneignen. Ja. Wenn es dann um die Anwendung geht, das Lernen voneinander, das Lernen aus den eigenen Fehlern und den Fehlern von anderen, dann ist man sehr schnell wieder in diesem Interaktionsbereich drin. Ja. Und ja, auch ich kenne die Statistiken, dass die meisten gar nicht mehr jeden Tag ins Office möchten. Aber ich nehme schon aus dieser ganzen angespannten Situation mit raus, dass die Bedeutung des Persönlichen noch mal mehr evidenter ist als davor. Dass man so gerade jetzt den Beziehungsaufbau und die Beziehungspflege idealerweise zumindest dann auch punktuell persönlich durchführt. Und danach, wenn man dann auch mal in Kontakt steht, das Thema Vertrauen ja auch wahnsinnig wichtig ist, dass man dann andere Formate nutzt, um sich da weiter auszutauschen.
Ja.
Also von daher, dieses One Size Fits All ist vorbei. Man ist aber auch wirklich trotz aller Komplexität aus meiner Sicht eine ganz wunderbare Chance, sowohl für Unternehmen als eben auch für Mitarbeiter und Einzelpersonen, den eigenen persönlichen Weg zu finden und eben maßgeschneiderte Formate immer auch entsprechend zu identifizieren. Und da hilft uns AI, da helfen uns andere Technologien wunderbar, aber das alles ist jetzt noch nicht so weit ausgereift, als dass wir da jetzt die perfekte Lösung schon gefunden hätten, ja.
Okay. Ich möchte vielleicht noch mal eine andere Farbe mit reinbringen.
Baby, ich wollte sie auch gerade ansprechen.
Das ist schön. Sehr schön. Das eine ist auch ein Generationsthema, was man mit Sicherheit hier beleuchten muss. Weil,
ja.
Ich meine, Sie haben das schön mit zwei Zitaten eingeleitet heute. Und ich habe auch ein schönes gehört von dem Gary Vaynerchuk, den kennt der eine oder andere vielleicht. Der hat gesagt, Risk is the new safe and safe is the new risk. Und was wir immer mehr feststellen, ist, dass speziell diese jungen, neuen Generationen, diese Arbeitsmodelle, die man es von den Eltern und Großeltern her kennt, überhaupt nicht mehr wollen, überhaupt nicht mehr wertschätzen, aber auf der anderen Seite bereit sind, sich ständig weiterzubilden. Also da ist auch, wir haben viele, viele Projektmitarbeiter, die machen 6 Monate ein Projekt, danach gehen sie im Moment schwierig, 3 bis 6 Monate reisen sie um die Welt, aber die machen dann keinen Urlaub oder legen sich an den Strand, sondern die machen Bildung. Die versuchen, neue Kulturen kennenzulernen und sind mit Sicherheit auch gewillt, auch bereit, Geld dafür auszugeben. um sich weiterzubilden. Und ich glaube, darauf muss man vorbereitet sein. Und dann haben sie natürlich die älteren Generationen, die jetzt durch die ganze Situation etwas überrollt werden. Aber auch für die muss man natürlich irgendein Medium finden, irgendeinen Funnel finden, um da die Weiter- und Auf- und Ausbildung natürlich anzubieten. Weil, wie gesagt, die Welt dreht sich hier nicht mehr zurück. Und wir sehen das in unseren Kundenunternehmen jeden Tag. Mittlerweile, die 10 Jahre den Job gemacht haben, die werden nicht mehr gebraucht.
Herr Leipold sagte so schön, es war noch nie so leicht. Das habe ich mir notiert. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Statement. Es war ja sicherlich noch nie so leicht, Bildung teilhaftig zu werden. Herr Hennige, ist das vielleicht aber auch die Herausforderung, gerade für die KMU-Unternehmen, die Sie ansprachen, zu sagen, ja, ich weiß, es ist wichtig, ich möchte meinen Mitarbeitern was Gutes, was Hilfreiches tun, was auch dem Unternehmen nutzt. Aber oh Gott, diese Vielzahl, wie bekommen Sie das mit? Wo stehen die KMU-Unternehmen?
Man muss es natürlich unterscheiden. Es gibt natürlich, gerade wenn man das Deutschland nimmt, ist ja der KMU-Sektor ein sehr, sehr großer und wichtiger wird Wirtschaftssektor. Und ich sage mal so, in der Vergangenheit, ich rede jetzt wirklich vor Corona, weil wir sehen es ganz deutlich in den Statistiken, war es wichtig, dass der Mitarbeiter am Ort lebt.
Ja.
Jetzt, in der neuen Situation, wenn ich das Thema Onboarding vielleicht löse, und auch das Thema Kultur in irgendeiner Weise würde ich als Arbeitgeber oder als Hidden Champion, der irgendwo im Nirvana seine Firma hat. Aber jetzt ist es einfach. Wir sehen jetzt schon tagtäglich, dass Mitarbeiter von Hamburg bei einem Kunden in München arbeiten, vice versa. Das war vorher nicht denkbar und nicht möglich. Jetzt in der neuen Situation absolut denkbar und machbar. Und das gibt, denke ich, auch in KMUs die Chance, jetzt Talente an Bord zu bekommen, die sie vorher vielleicht nicht bekommen.
Ja. Sprechen wir mal darüber, was der Arbeitnehmer der Zukunft jetzt eigentlich braucht, was für Fähigkeiten, Frau Daas, wenn Sie da ein bisschen was erzählen mögen.
Ja, zum einen ist sicherlich diese Bereitschaft zu lernen das Wichtigste und die Erkenntnis letzten Endes davor geschaltet, dass man sich in einer schneller wandelnden Welt einfach auch immer up-to-date halten muss. Das heißt, das ist, glaube ich, eine der grundsätzlichen oder der Grundsatzeigenschaften, die der Mitarbeiter von morgen mitbringen sollte, damit er auch morgen noch Mitarbeiter ist. Ja. Dann ist es aus meiner Sicht gar nicht so technisch. Ne? Es ist eben diese Willingness to learn. Es ist Kommunikationsstärke. Ich glaube, die Welt, in der jeder alleine für sich im stillen Kämmerlein arbeitet oder ne, wie er aus der IT kommt, unten im Keller mit einem schwarzen T-Shirt an oder so, die gibt es irgendwie nicht mehr. Oder die gibt es vielleicht noch irgendwo, aber die macht halt nicht die Mehrheit der Profile aus, die gerade gesucht werden, wenn man auch bei Stack Overflow oder so guckt, gerade auch für die technischen Berufe, wenn man dann fragt, was wünschst du dir für deinen Mitarbeiter oder für deinen Teamkollegen, dann stehen ganz oben Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, die üblichen Soft Skills, dann kommt irgendwann der Uni-Abschluss, der ist nämlich auch nicht mehr so wichtig. Und am Ende kommt dann eben auch diese lange Liste von technischen Dingen, die man tun muss. Das sind aber am Ende Tools und das ist eben Handwerkszeug. Das ist das, was ich meine. Am Ende sind auch diese digitalen Berufe oder die stärker digitalen Profile geprägt von Tools. Und das ist etwas, was man lernen kann und was sich über die Erfahrung dann letzten Endes setzt. Und das ist nicht so ein Batzen, für den man eben neu studieren müsste und damit halt die Zeit niemals findet. Das sind wirklich kleine Dinge, die man lernen kann. Das sind oftmals einfach auch nur neue Prozesse beziehungsweise Tools, die innerhalb von neuen Prozessen angewendet werden, sodass eigentlich auch ein älterer Mitarbeiter, der vielleicht nicht aus dieser Welt kommt, aber der vielleicht auch mal sogar ein Handwerk gelernt hat, auch ohne Studium, mal über einen klassischen Ausbildungsweg, den wir in Deutschland ja zum Glück auch haben, in den Beruf hineingefunden hat, dass das durchaus auch etwas ist, was derjenige noch lernen kann, wenn er den Spaß hat und einfach den Wunsch und diese hohe eigene Motivation einfach hat, da auch dran zu bleiben. Ich glaube, was immer schwierig ist in diesem Unternehmenslernkonzept, ist die Mobilisierung derer, die eigentlich wirklich lethargisch da sind und nichts tun wollen. Ich glaube aber auch, dass wenn man ganz tief hineinhorcht, dass es diese Mitarbeiter dann doch wieder nicht so viele gibt, weil man muss eben dann aber auch gezielt ansprechen und auch Angebote kreieren, die genau auch für diese Generation passen. Ja. Da muss man auch Angebote schaffen und ich glaube, die gibt es noch zu wenig.
Herr Leipold, sind Sie da ähnlich optimistisch? Es geht um die kleineren Dinge, klingt ja abfällig, aber so Dinge, die handhabbar sind, die wirklich darreichbar sind.
Uneingeschränkt. Ja, also ist jetzt so eigentlich so, ein, ja, so eine Binsenweisheit, dass Leute irgendwie nicht mehr lernen wollen, wenn sie älter sind. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht das gleiche Phänomen wie bei Boni, gerade auch im Vertrieb, wo ja die Psychologie seit Jahrzehnten sagt, dass Boni nur kurzfristig wirksam sind und dass es sehr viel mehr um eine Inspiration geht, um jetzt einen Sinn, eine intrinsische Motivation. Und da genau auch, es gibt faktisch keine Lernverdrossenheit da draußen, egal, unabhängig vom Alter. Man hat vielleicht Leute mal verloren, weil sie schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Und wir müssen halt mehr darüber sprechen, wie wir Lernen jetzt nicht nur wieder sexy machen, sondern einfach das größere Ganze mal darstellen, dass Lernen überall ist, dass wir dauernd lernen und dass wir sprechen ja hier über formalisiertes Lernen. Ja. Normalerweise im Alltag sind wir geprägt von informellen Lernen voneinander, von den eigenen Fehlern, indem man liest, indem man sich weiterentwickelt, indem man mal eine Dokumentation anschaut, sich mit Leuten unterhält, die vielleicht nicht der eigenen Gruppe irgendwie zugeordnet sind. Und von daher glaube ich, und das finde ich oft ein bisschen leichter zu sagen, dann ist es der Mitarbeiter, sondern das Unternehmen hat mindestens genauso viel Verantwortung, das richtige Format anzubieten.
Ja.
Das ist super herausfordernd, teilweise auch mal ein bisschen teuer ab und zu, weil man sich ja mit dem Individuum auseinandersetzen muss. Ja. Aber das meinte ich eben mit, es war noch nie so leicht, weil es gibt diagnostische Instrumente, es gibt diese Kataloge, die dann eben auch den Matching-Prozess dann letztendlich beinhalten, um zu schauen, was brauchst du denn gerade jetzt in deiner Situation, um dann irgendwann ein Ziel, was man idealerweise auch mal gemeinsam definiert hat, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Und da merken wir, glaube ich, alle vier Diskussionsteilnehmer auch hier, dass es immer mehr in diese Richtung von Micro-Credentials geht. Das heißt, es gibt kleinere Abschlüsse, die eher granular sozusagen buchbar sind, dass man sich eher kumuliert über eine Zeit hinweg eine neue Qualifikation anschaffen muss. Okay. Und dass es auch gar nicht mehr eine aktive Bemühung beinhaltet, jetzt dazu zu lernen, sondern dass es ganz natürlich ist, weil sich Sachen einfach auch ändern. Und das kann ein Tool sein, das kann ein Framework sein oder tatsächlich auch dann ein ganz eigenes Berufsbild, was sich verändert oder dann auch wegfällt.
Ich möchte mal wieder eine Zahl in die Runde schmeißen, und zwar die berühmten 124.000 IT-Fachkräfte, die laut Bitkom fehlen. Gibt es denn eigentlich genug Re- und Upskilling-Angebote, um dieser massiven Nachfrage Herr zu werden? Herr Obermeier, vielleicht wollen Sie einfach mal starten.
Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz einen Satz zu dem Thema davor sagen. Meine Oma hat nämlich mit 83 sich noch beigebracht, wie man E-Mails schreibt, und schickt mir heute YouTube-Anhänge. Also ich glaube wirklich nicht, das hat was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es hat viel mit Motivation zu tun, viel mit Leadership, mit Kultur zu tun. Und eine ganz kurze Perspektive, die ich wichtig finde, die wir da nicht vergessen dürfen, es gibt einen Unterschied, also klar, dieses kritische Denken, Kommunikationsfähigkeit, alles wichtige Fähigkeiten, aber es gibt auch ganz klassische Skills, also jemand, der in 4 Jahren keinen Verbrennermotor mehr baut, sondern einen Elektromotor, der muss eben handfeste Skills auch erlernen und die dürfen natürlich auch Freude machen, also ne, wenn man über solche Sachen lernt, darf man auch Spaß dabei haben und nicht nur bei Soft Skills. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir uns gerade aufmachen, auch neue Formate zu entwickeln. Dann zum Thema IT, also das wieder mit der Industriebrille. Es wird immer wichtiger. Der Maschinenbauingenieur, ganz klassisch wird halt Zukunft ein Maschinenbauingenieur mit Software-Skills sein oder sogar ein Software-Ingenieur. Und es geht ja immer mehr die Rede davon, dass wir auch diese Service-Roboter dann begleiten und es vielmehr darum geht, tatsächlich zu programmieren. Von daher glaube ich, ist das relevant. Wir kriegen da immer mehr Anfragen für und suchen auch viele Partner, die solche Bedarfe abdecken können. Deswegen bin ich ganz gespannt, würde den Ball aber ehrlich gesagt an Philipp oder Dalia, glaube ich, in dem Fall besser geben, weil ihr da bestimmt mehr Expertise habt in die Richtung.
Ja, mache ich doch gerne. Frau Daas, was meinen Sie?
Also ich glaube auch, dass diese Skills, die er angesprochen hat, wichtig sind und dass sie Spaß machen, das erleben wir jeden Tag. Ne? Wir machen eigentlich, ne, wir wählen die Leute ja aus für unsere Programme und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Ne? Das geht auch an die Unternehmen, dass man eben die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Programme irgendwie findet. Und dass man dann eben sagt, okay, wir lernen das, was wirklich gebraucht wird. Und das ist in unserem Fall tatsächlich ganz viel Handwerkliches. Das sind eben die Tools, von denen ich gesprochen habe. Das ist das, wie sind die Tools miteinander verzahnt? Wie wendet man sie an? Und genau das macht oftmals Spaß. Ich würde sogar noch ein Stück weit weitergehen, dass sogar manche Mitarbeiter, die lange in Unternehmen waren und vielleicht auch sowas wie Teamleitungsfunktionen etc. gemacht haben oder das berühmte Projektmanagement, dass sie eben dieses Skilling, dieses mit den etwas bauen, etwas kreieren, dass sie das eigentlich sogar richtig vermissen in der Tätigkeit, die sie jetzt gerade haben und dann quasi bei uns in den Programmen nochmal richtig Feuer fangen und eben sagen so, oh, hier kann ich jetzt wieder was kreieren, was programmieren, was bauen, ich kann irgendwie etwas steuern, aber quasi mit den Händen, zwar mit der Tastatur, ist nicht mehr ganz das alte Handwerk, aber schon ziemlich nah dran. Ne? Man erschafft einfach Dinge und ich glaube, das hat dann über den Sinn des Reskillings für neue Berufe einfach sogar noch einen höheren Wert, nämlich einfach, dass ich erschaffe wieder was, ich weiß, was ich am Abend getan habe. Das können viele lang bestandene Mitarbeiter nämlich dann nicht mehr so genau sagen, was man da so gemacht hat.
Danke. Schauen wir mal auf den Arbeitgeber. Jetzt nehmen wir mal an, ich wäre Arbeitgeber, hätte 100 Mitarbeiter, in welcher Industrie auch immer. Und ich würde sagen, ja, klingt ja überzeugend. Wo fange ich da an, um den Raum dafür auch zu schaffen? Ich nenne es mal den geistigen Raum. Ich vermute mal, der erste Schritt ist immer der berüchtigte schwerste. Herr Hennige, was meinen Sie, wo sollte ich da anfangen?
Den Raum für was Zusätzliches. Das ist, ich glaube, es hängt grundsätzlich vom Geschäftsmodell des Unternehmens ab und wo sich das Modell hinentwickeln möchte. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, dass man die Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozess von Anfang an mit einbezieht und nicht einfach top-down irgendwas vorgibt. Mhm. Man unterschätzt nämlich, wenn Sie sagen, ein paar hundert Mitarbeiter, da ist eine Menge Wissen, Kompetenz und Inspiration in der ganzen Mannschaft mit drin. Das heißt, ich würde, wenn es jetzt mein Unternehmen wäre, ich würde mich informieren, was für eine Wissensbasis habe ich denn in meinem Unternehmen überhaupt da und was brauche ich in Zukunft? Und dann entwickelt man das gemeinsam und dann habe ich auch eine Accountability oder diese Verpflichtung nicht, da mein Chef hat gesagt, ich muss mich jetzt weiterbilden, sondern dann bin ich intrinsisch motiviert, was tun zu wollen. Und das setzt natürlich dann eine gewisse Teamdynamik in Gang, was es mir als Unternehmer nachher einfacher macht, den ganzen Prozess nur noch zu begleiten.
Ja. Herr Leibold, von der psychologischen Warte, würden Sie genauso vorgehen?
Als Unternehmer und Psychologe vielleicht direkt dann kombiniert, also bin absolut bei mir ein Händiger, erstmal auch zu schauen, wo will ich als Unternehmen hin, und dann aber den Blick nach innen zu werfen und eben dann sowas, was wir jetzt dann eine Kompetenzerfassung nennen und eben zu schauen, was haben wir denn erstmal hier an Potenzial und auch an faktischen Ressourcen schon im Unternehmen drin und inwieweit können wir genau dieses Potenzial eben nutzen, um uns eben Richtung diese Strategie eben dann auch hinzubringen.
Ja.
Überlernen, über Maßnahmen. Und oft ist meine Erfahrung jetzt, dass Unternehmen, ob es jetzt KMU sind oder auch wirklich größere Kooperationen, dass die unterschätzen, was für fantastische Talente die eigentlich im Unternehmen haben, die so viel mehr Kapazität und auch Motivation hätten, sich weiterzuentwickeln, aber für sich selber diese Möglichkeit nicht sehen. Und deswegen gerade auch Stichwort Kultur, darüber zu sprechen, gerade jetzt eben in diesen angespannten Zeiten zu sagen, wir glauben an euch, wir glauben an unsere internen Talente, an das Potenzial, was wir ohnehin schon haben bei uns. Und was können wir gemeinsam tun, um uns da letztendlich auch in diese Richtung Strategie weiterzubringen? Und da gibt es wunderbare Tools, die kosten Zeit und Geld. Da wäre es so eine Bestandsaufnahme zu machen. Status quo, was habe ich, wo will ich hin?
Ja.
Und eben dann das Mittel, von dem einen zum anderen zu kommen, ist eben dann Lernen, in welchem Format auch immer.
Und ich glaube, was hier noch wichtig ist, ist, manchmal unterschätzt man, natürlich ist das eine Investition, die ich tätigen muss als Unternehmer, aber mich kostet es langfristig mehr, die Mitarbeiter zu verlieren oder sie unproduktiv zu haben.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der unternommen werden muss. Dieses Top-Down ist sowieso vorbei.
Ja.
Top-Down-Leadership ist sowieso vorbei. Und wer das noch nicht verstanden hat, der muss es irgendwann schmerzlich erfahren, wenn die Mitarbeiter weglaufen oder keine mehr kommen. Das Ganze geht viel mehr in ein kollaboratives Leadership-Umfeld. Die Mitarbeiter müssen eingebunden werden. Jeder hat eine Stimme. Und dann werden ganz andere Dynamiken in positive Energie freigesetzt, wie in diesem klassischen Oldschool-Hierarchien-Denken.
Genau, von oben nach unten herab angeordnet. Wie investiere ich dann eigentlich am sinnvollsten in meine Mitarbeiter? Frau Daas, Sie haben noch das schöne Zitat gebracht, New Work braucht New Education. Würden Sie das ein bisschen erläutern?
Naja, neues Arbeiten bedeutet eben sich verändernde Arbeitswelten. Und es wurde hier schon vielfach auch angesprochen, es braucht eben passgenauere Weiterbildungsangebote. Es braucht letzten Endes die Zeit und natürlich auch das Budget für die Mitarbeiter, also das Zeit- und das Finanzbudget sozusagen, um das eben entsprechend auch anzubieten, um diesen Wechsel, der das neue Arbeiten ja auch per se ist, ne? Also Mitarbeiter, die entweder intrinsisch den Wunsch haben, auf Veränderungen reagieren zu können, oder das Unternehmen, das eben seine Belegschaft mitnehmen möchte in diese neue Welt, dass wir da eben auch Weiterbildungsangebote schaffen. Und das geht eben, genau, dazu braucht es eben Geld, völlig klar, aber es braucht auch Zeit. Und das, was ich immer sage, ist, dass Unternehmen wirklich die Verantwortung haben, für ihre Mitarbeiter denen auch die Zeit zu geben. Und dazu gehört unter Umständen auch die Freistellung für mehrere Monate. Bei uns dauern die Programme ja eben 3 Monate. Wir haben auch andere Programme, aber ganz klassisch 3 Monate. Und wir sehen mehr und mehr Unternehmen, die den Mehrwert erkennen und sagen, okay, ich stelle den Mitarbeiter für 3 Monate frei. Und dann kommt er umso produktiver und umso motivierter in mein Unternehmen zurück, bringt dieses neue Wissen mit ein, kann andere mitnehmen auf diese Reise. Und da habe ich viel mehr gewonnen. Und im Übrigen hat mich das an der Stelle dann vielleicht auch nur irgendwie 10.000 Euro gekostet für den einen Mitarbeiter. Das ist dann aus Unternehmenssicht total klein, hat aber viel mehr Impact gehabt als dieser eine Mitarbeiter, der jetzt ein bisschen mehr kann. Der bringt viel mehr mit zurück ins Unternehmen. Und wenn ich das jetzt an eine größere Gruppe übersetze, die Bedarfe sind ja manchmal viel, viel größer, dann würde auch das über den reinen Skilling-Effekt hinaus eben ganz neuen Impuls ins Unternehmen setzen. Aber die Unternehmen haben es selber in der Hand an der Stelle, diese Freiräume auch zu schaffen und entsprechend mit Inhalt zu füllen. Gemeinsam mit Weiterbildungspartnern, da bin ich auch fest davon überzeugt, dass Unternehmen das nicht zwingend alleine leisten können, weil sie ihre Ressourcen ja auch für andere Dinge noch brauchen. Aber genau dafür gibt es, glaube ich, Partner wie uns und viele andere mehr, mit denen man einfach den Dialog suchen kann und gemeinsam etwas erschaffen kann, unter Einbindung vielleicht eben genau auch der Mitarbeiter, wie Herr Hennicke das gerade sagte. Das ist schon wichtig, die mitzunehmen und sie einzubinden, auch schon in die Erstellung der Programme.
Welche Steine legen sich Unternehmen denn tendenziell nach Ihrer Erfahrung, ich starte mal mit Herrn Overmeier, also selbst in den Weg bei diesem Prozess?
Also ich glaube, dass generell man sich gar nicht klar ist, wie viel Wissen man eigentlich im eigenen Unternehmen hat. Das heißt, ein Punkt, den man da gut mit reingehen könnte, ist zu sagen, ich kann auch vielleicht meine Mitarbeiter befähigen, das Wissen besser zu teilen, das schon da ist, und die Expertise. Und ich glaube auch, dass Kooperationen immer wichtiger werden. Also gerade jetzt wieder mit der Industriebrille ist ja schon so, man hat immer Angst, sein Wissen zu teilen, weil sofort wird irgendjemand kommen und der wird mir alles wegnehmen und dann wird er mich, mein Unternehmen viel, viel besser machen in seiner Geschichte. Was ja eigentlich völlig absurd ist. Ne? Aber diese Angst ist ja schon da. Und ich glaube, dass wenn man wirklich anfängt, auch solche Kooperationen mehr einzugehen und zu sagen, was kann ich eigentlich von anderen lernen? Wo sind die eigentlich wirklich gut drin und wie kann ich das dann anwenden, dass da ein großer Schritt gesetzt ist, um wirklich zu überlegen. Und ich glaube, dass man, wir haben ganz viel ja reguliert und ich glaube, dass man halt als Unternehmen generell vielleicht anfangen sollte, einfach verschiedene Wege auszuprobieren und zu sagen, das ist letztendlich was für uns gut passt und was für meine Mitarbeiter gut passt und was wir vorher hatten, den Mitarbeiter tatsächlich mit einzubeziehen. Also es sind nicht nur 3-4 Leute im Unternehmen, die bestimmen, was alle lernen, sondern es ist letztendlich relevant, was brauchen die Mitarbeiter tatsächlich, um weiterzukommen. Und wenn sie es selbst nicht wissen, dann muss man vielleicht manchmal ein paar Vorschläge machen. Das sehe ich schon auch so. Und ich glaube, eine große Schwierigkeit, und das der letzte Satz, ist, dass wir halt Lernen und Arbeiten in unseren Köpfen immer noch trennen. Das sind halt 2 unterschiedliche Dinge. Hier lerne ich, dort arbeite ich. Und ich glaube, es ist ganz anders, dass wir die beiden viel enger miteinander verzahnen dürfen und sagen, Lernen und Arbeiten gehört einfach zusammen und läuft Hand in Hand.
Herr Leipold, Sie nicken eben so zum Thema Lernen und Arbeiten verzahnen. Eine offene Tür, die da eingerannt wird bei Ihnen?
Uneingeschränkt, ja. Also der Aaron spricht mir aus der Seele. Ich glaube, was er wirklich ein bisschen tückisch macht, ich sage immer so ein bisschen plakativ, das Leben hat keine Kontrollgruppe. Das heißt, man weiß ja nicht, wenn man eine Maßnahme nicht durchführt, was dann kommt an positiven wie auch an negativen. Aber jetzt gerade eben auch diese neuen Technologien, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, führen uns eben in die Richtung, dass man tatsächlich auch mal so eine Kalkulation auch aufstellen kann. Wenn ich jetzt eben nicht in den Mitarbeiter investiere, was passiert, wenn diese Person geht oder noch schlimmer, wenn sie bleibt und sich nicht weiterentwickelt. Ja. Und da gibt es ja schon auch so ein paar schöne Visualisierungen, wie man sich das da nochmal anders auch präsentieren lassen kann. Ja. Aber ich glaube, da wird es auch eine natürliche Selektion geben. Die Unternehmen, die es halt nicht verstehen oder verstehen wollen, die werden halt jetzt auch so in unserer Zeit nicht bestehen können. Also
haben Sie da eine zeitliche Prognose?
Wie bitte?
Haben Sie da eine zeitliche Prognose, wie sehr es pressiert, also wie hart dieser Veränderungsdruck ist?
Ja, in München würde man sagen, es pressiert schon recht, ja, tatsächlich. Da jetzt Jahre zu nennen, glaube ich, da ist dieser Kontext da draußen viel zu unsicher. Ja. Aber es sollte sich jetzt keiner auf irgendwelchen bisherigen Erfolgen ausruhen. Ja. Weder auf individueller Basis noch auf Unternehmenskontext. Und nochmal, es ist ja was zutiefst Positivistisches, in Lernen zu denken. Sowohl aus Unternehmenssicht, aber auch aus individueller Sicht. Und von daher, warum nicht? Die Zeit war, wie gesagt, nie besser, damit jetzt zu starten, wenn man nicht eh schon drin steckt.
Wir sprachen auch einmal kam es zum Thema, wir haben eine alternde Gesellschaft, da hat es mehr erfahrene Mitarbeiter, um es positiv zu fassen. Herr Hennige, ist das eine ganz besondere Herausforderung oder ist es eine Herausforderung, die sich genauso stellt bei den jungen Mitarbeitern?
Also wir haben festgestellt, wir haben auch eine gesunde Durchmischung bei uns im Unternehmen. Es ist die Frage, wie man es positioniert. Und dieser Generationskonflikt, der da ist, der ist immer da. Die Frage ist, wie nehme ich die verschiedenen Generationen mit? Und ich meine, was der Junge vielleicht an Skills hat, hat der Ältere an Erfahrung.
Ja.
Und das in der Kombination ist meistens noch viel, viel stärker wie das eine oder das andere. Und nichtsdestotrotz, ich bin da wie meine Kollegen hier im Panel, ich glaube, man darf den Zeitfaktor, man kann es noch nicht vorhersehen, keiner kann in die Glaskugel schauen. Aber die letzten 6 Monate haben uns gezeigt, es geht schneller, als alle gedacht haben. Und Wandel ist nie schön, Change ist immer schwierig, jeder ist gerne in seiner Komfortzone. Ich glaube, die nächsten Jahre wird viel außerhalb der Komfortzone passieren, in den unterschiedlichen Industrien. Und wer sich nicht mitentwickelt, der wird leider keine Chance haben.
Frau Daas, gehen Sie da d'accord in dieser Deutlichkeit?
Also ich glaube auch, dass die Zeit der Komfortzone ein Stück weit beendet ist. Ich glaube aber auch, dass wir Mitarbeiter mitnehmen können, wenn wir eben entsprechende Weiterbildungsangebote schaffen. Und das spricht sich rum, ne? Wenn Weiterbildung plötzlich Spaß macht und das Rausgehen aus der Komfortzone vielleicht doch den einen oder anderen positiv überrascht, dann wird sich das rumsprechen. Und von daher sehe ich das nicht so negativ wie Herr Hennicke. Nichtsdestotrotz, da kommt noch, also ne, das, was wir jetzt sehen, ist die Spitze des Eisbergs. Ne? Wir haben Kurzarbeit, wir wissen, dass einige dieser Jobs nicht zurückkommen werden. Das heißt, das Thema Weiterbildung wird uns noch über Corona hinaus in den nächsten Jahren deutlich beschäftigen. Und umso wichtiger ist es, dass Unternehmen wie wir jetzt einfach Angebote schaffen und das Unternehmen auch jetzt die Zeit nutzen, um so ein Thema überhaupt noch mal ernsthaft anzugehen. Weil ich glaube, der Bedarf für Reskilling wird eher noch größer werden in den nächsten Jahren, als dass wir jetzt nach Corona einfach sagen, und dann ist es jetzt einfach so ein bisschen wieder weg, dann sind alle ein bisschen digitaler und genau.
Weil sich die Dynamisierung noch weiter verschärfen wird?
Ja, genau.
Vielleicht mal eine letzte Frage mit Blick auf den Staat. Also gerade in Deutschland wird ja immer gerne auf den Staat gerufen, wenn es hierum oder darum geht. Braucht es mehr staatliche Förderung von Re- und Upskilling? In welcher Form auch immer? Kann ja auch sein, dass es im Arbeitsrecht irgendwo modifiziert wird, dass das einen Anspruch und so weiter gibt. Ein bisschen gibt es das ja schon, aber von da ist es gerade ein Schwung.
Ich bin immer sehr vorsichtig beim Staat. Ne? Ich glaube, dass viel, gerade bei Reskilling, eben einfach viel erstmal im Unternehmen stattfinden soll. Natürlich, und das gibt's ja auch schon, ne? Der Staat stellt ja auch Mittel für Unternehmen zur Verfügung über das Qualifizierungs- und Chancengesetz letzten Endes, die eben auch dafür da sind, dass Unternehmen finanzielle Unterstützung erfahren, um ihre Mitarbeiter eben zu qualifizieren. für die neuen Berufe idealerweise. Das ist gerade ja auch für den Mittelstand oder für kleinere Unternehmen interessant, weil da die Förderung seitens des Staates schon hoch ist. Wo ich Unterstützung des Staates vermisse, ist eben dieses Thema Reskilling oder Upskilling oder überhaupt Weiterbildung salonfähig zu machen. Da tut aus meiner Sicht der Staat noch zu wenig. Wir reden immer über Schule, wir reden über die nächste und übernächste Generation, die sich stärker digitalisieren muss. Da erfährt das Thema sehr viel Aufmerksamkeit. Das Thema Reskilling und Upskilling ist eher nachgelagert aus Sicht des Staates, ne, also aus Sicht der Politik sichtbar. Und ich glaube, daran muss sich was ändern, weil wenn Weiterbildung immer noch den eBay-Charakter hat, so in der alten Generation, und das nicht auch durch die Politik kommunikativ unterstützt wird, dann werden wir da nicht schnell genug rausfinden. Dann werden wir doch Leute abhängen müssen. Und ich glaube, das ist etwas, wo der Staat sicherlich noch was zutun kann. Ansonsten bin ich davon überzeugt, dass erstmal wir als Weiterbildungsanbieter und gemeinsam mit den Unternehmen da schon viel voranbringen können.
Okay, danke schön. Ich schaue auf die Uhr. Es ist jetzt auch Punkt 16 Uhr, die Zeit, wo ich eigentlich schon zu schweigen habe. Ganz kurz nur zusammenfassen. Zwei Punkte fand ich ausgesprochen spannend, die gerade auf Schluss nochmal zur Sprache kommen oder kamen. Zum einen geht es darum, diesen eBay-Faktor, Sie sagten das doch hübsch, beiseite zu schieben. Lernen ist nicht verstaubtes Schulbankdrücken, sondern es ist viel mehr. Es kann auch Spaß machen. Ein Faktor, der auch von Ihnen immer wieder genannt wurde. Und zum Zweiten dieses, ich sag's mal, Gemeinsame, dieses vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dieses, was brauchst du, was hilft mir das, was brauche ich, wenn man diesen Matching-Prozess voranbringt und damit dann zur Frage kommt, welche konkreten Angebote können wahrgenommen werden, dann ist schon einiges gewonnen. Ich schaue nochmal auf die Uhr, 17 Uhr, es ist, zwei Dinge bleiben mir noch. Zum einen der eigene Werbeblock, der Hinweis auf den nächsten Call am 21.10. um 16 Uhr zum Thema Unternehmensnachfolge, die Chance, Prozesse zu digitalisieren. Geht wieder um Digitalisierung, wie ich mit Überraschung lernbereit feststelle. Zum anderen aber ganz herzlichen Dank an Ihnen, meine Diskussionsteilnehmer, an Aaron Obermeier, an Dalia Dars, an Philipp Leipold und Sven Hennige. Herzlichen Dank für die Diskussion, auch für jemanden, der nicht in diesem klassischen Bereich zu Hause ist. Es hat Spaß gemacht. Und auch Ihnen, liebe Zuschauer, Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.